Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich, Ausgabe Nummer 114. Heute bin ich schon wieder am Start. Zum dritten Mal schon in dieser Woche, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, kommen wir heute zur Sache. Ich will einfach nur sagen, dass ich triumphieren will. Ja, es ist so. Ich will triumphieren über diese anderen Marker vor allem. Vor allem aufgrund dieser Frage der Männlichkeit, die ja für uns alle, Männer wie Frauen wahrscheinlich auch, ja, doch irgendwie eine entscheidende Frage ist. Wie ist das dann? Wie geht man mit den Geschlechternormativen um? Und ich sage es einfach klar aus hier, wie ich es sehe. Diese anderen Podcasts, die habe ich gerade schon wieder gehört. Auf meinem Heimweg von der Arbeit habe ich schon wieder diesen Podcast gehört, den Salon vom Neue 20er Podcast, wo es so elitär zugeht. Man in diesem intellektuellen Zirkel also ist. Und das fand ich wirklich schön. Und ich wollte das hier auch nochmal betonen, ja, dass ich ja auch deshalb nur sie rausgreife hier, um sie zu kritisieren, weil das halt der einzige Podcast ist, den ich noch ernst nehmen kann. Nach dem Ende des Aufwachen-Podcasts hat es mir dann einfach auch so generell die Lust an Podcasts verschlagen. Und da war das aber noch die eine Ausnahme. Und gut, das sei nur gesagt. Und die sind ja auch sehr potente Theoriehengste. Aber ich sage hier einfach ganz klar, für mich ist es keine Frage, dass ich hier diesen Anspruch habe, da nochmal deutlich drüber zu stehen, über dem, was die da produzieren können an Gedanken, Theorie und Einordnung der aktuellen politischen Themen. Das ist für mich keine Frage, das ist mein Anspruch und daran will ich auch nicht zerbrechen, sondern mich immer weiter messen. Man muss sich auch ein Ziel setzen, das weit entfernt ist. Das, auch das Männliche kann ich hier vielleicht definieren, ja, da muss man es für sich selber definieren, wenn man nicht von den autoritären Konstrukten da, von der Gesellschaft und ihrer Gewalt, ihren Sprachregelungen abhängig sein will, dann definiere ich das einfach. Ja. Da muss man sich also, wenn man männlich sein will, ein Ziel setzen, das weit entfernt ist, das vielleicht so aussieht, als wäre es viel zu weit und unerreichbar. So auch ich ja letztes Jahr mir dieses Ziel setzte, eine Freundin zu erreichen und ja, ist da so unerreichbar schien. Aber ja, jetzt habe ich sogar schon eine Freundin und treffe mich nachher wieder mit ihr. Und deshalb bin ich hier auch so aufgeregt, weil ich alles jetzt noch schnell verpodcasten will, bevor ich dann da los muss, was sehr schön wird. Dazu kann ich vielleicht später noch was sagen, wenn die Zeit reicht für solche Anekdoten. Aber jetzt bleiben wir hier beim Essentiellen, die Männlichkeit. Ja. Und ich will nicht nur Profite machen. Diese Profite, die sind vielleicht gar nicht so wichtig, sondern was sagen mir diese Profite aus? Mein Kontostand zeigt an, wie ich triumphiere über andere Männer und Frauen auch, aber vor allem die Männer eben, die dich ausstechen will. Nun ja, ich bin heute eben so von der Konkurrenz getrieben, weil bei Marx steht's ja, dieser Bourgeois-Staat, das ist das nackte, passive Element reduziert auf den egoistischen Eigen nützigen Menschen, ohne denen noch einer Kritik oder Revolution zu unterziehen. Und ja, dann ist es so, dann bin ich auch so und fühle mich darin heute so potent. Und ich will in dieses intellektuelle Kapital akkumulieren und sag, bin sogar so snobbistisch arrogant zu sagen, das finanzielle Kapital ist gar nicht das Wahre, sondern hier das intellektuelle. Ja, da will ich wirklich jetzt ganz die höchsten Ränge der Macht, der gedanklichen Macht erklimmen. Da rede ich mich ja schon so in Ekstase. Also diesen Podcast, den ich da gerade gehört habe, weiß gar nicht, was war ich. Hab kreuz und quer überall reingehört, dachte irgendwas noch, was ich verwursten kann, aber nein, heute keine Clips mehr. Also hab in ganz verschiedene Salonfolgen und auch die vom normalen Neue 20er Podcast reingehört. Eine Sache zu Stefans Liebe zu Luhmann, sagte er. Das war, glaube ich, egal, wo er das sagt. In der Folge nach der Graeber-Folge, die ich noch nicht gehört habe, diese ganze Diskussion über Graeber ist sicher interessant. David Graeber, der sich ja als Anarchist bezeichnet, wenn ich da richtig gehe, oder der jetzt auch schon gestorben ist, weiß gar nicht, wie dieses Buch dann rauskommen konnte von ihm, oder habe ich das falsch? Aber es ist ja alles egal. Mein Gott, männlich ist eben auch, wenn man zum Punkt kommt, sich auf ein Ziel einschwört und nicht, wie ich hier immer wieder abschweift, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Aber so also weiter. Stefan sagte, Luhmann ist sein supremer Theoretiker, den er über alle anderen setzt, weil, wenn er eine konkrete Frage hat, dann holt er einfach das Luhmann-Handbuch raus oder guckt gleich in die Primärliteratur rein, blättert er danach und dann kriegt er diese Frage beantwortet. Und bei welchem anderen Denker kriegt man das denn, sagte er. Bei Arendt, bei Kant, bei diesen ganzen Philosophen wohl nicht. Gut, ich möchte das nur in Frage stellen, nicht seine Aussage, sondern den Gebrauchswert dieser Luhmann-Bibliothek. Also wenn ich eine Frage habe zur aktuellen Gesellschaft, kann ich da reingehen in seine Gesellschaftstheorie und sagen, das kriege ich beantwortet. Aber was nützt mir das überhaupt? Solange die Gesellschaft so unrevolutioniert ist, das will ich doch gar nicht wissen, warum das so funktioniert. Und weil ich weiß ja, dass es falsch ist, wenn man eben eine Haltung hat. Ja, Stefan hat sich ja auch, aber egal. Nein, ich habe eben hier meine klare Kante, meine kommunistische Haltung. Und gut, wenn ich dann da reinlesen wollte, warum funktioniert die Gesellschaft heute so und so. Aber ja, das eigentlich wäre ja zu wissen, wie ist die Gesellschaft dann umzuwälzen und das Neue aufzubauen. Also klar muss man dazu auch das Alte studieren. Nur bleibt Luhmann eben dann dabei stehen. Oder ja. Oder die Luhmannianer zumindest. Man hätte ja in der Nachfolge Luhmanns, wie Klaus Kusanowski sagte, jetzt den Schluss ziehen müssen, nicht noch eine Schule zu gründen, sondern zu sagen, ja, jetzt mache ich mein eigenes. Weil Luhmann wollte auch einfach nicht mehr mitmachen und sagte, komm, ich öffne mich keine Theorie und dann mache ich mein eigenes Ding. Und ja, so. So also. Was sollte mir das nützen? Moment mal, ich bin. Oh Gott. Was denkt Luhmann? Was denkt Putin? Bin hier etwas. Habe ich etwas Schwierigkeiten, liebe Leute, ja. Mit meinem institutionellen Setup. Weil hier waren zu wenige Boxen zum Einstecken. Ich hätte gern noch mehr reingesteckt. Mein Mikrofon. Und jetzt muss ich dafür eine Buchse freimachen und meine Maus ausstecken und kann hier nicht mehr richtig. Aber egal. Gut. Also gut, dieser Punkt ist eigentlich leicht abzuhandeln. Das führt ja nirgendwo hin. Und die bestehende Gesellschaft so zu analysieren und so genau differenziert zu systematisch in ihre Bestandteile zu zergliedern, führt ja dazu, dass man die Prämissen akzeptiert und sagt, ja, da gehe ich halt hin. Und das ist ja für Luhmann auch völlig korrekt. Auch er hat ja sogar mitgemacht im Zweiten Weltkrieg, wurde dann noch als ganz junger Mann oder Jugendlicher eingezogen oder zur Verteidigung noch abgestellt. Und ja, da bei so einer Weltkrise, Weltbrand, dann ist klar, vielleicht sagt man sich dann danach, wenn man da erwachsen wird in so einer Zeit, ich will einfach nichts mehr wissen von Politik, das ist scheißegal, solange ich irgendwie nur so hier leben kann in Frieden, dann will ich einfach nur meine Theorie machen und sagen, wie funktioniert die Gesellschaft eigentlich? Okay, ich akzeptiere einfach, was die Gesellschaft über sich sagt oder schaue mir genau an, wie funktioniert das, was sie darüber sagt. Aber gut, heute aber sind wir in einer anderen Position. Und diese Prämissen, das ist eben das Hauptsächliche, was ich Stefan und Wolfgang immer wieder vorwerfe. Auch wenn es dann so rauskommen kann, ja, die beleuchten das ja auch kritisch, den westlichen Diskurs, und machen ihn sich nicht zu eigen. Aber es macht da eben keinen so großen Unterschied mehr. Was machen sie sich da zu eigen? Sie machen sich schon zu eigen, dass sie sagen, Putin, das ist böse, dass er jetzt die Ukraine angreift. Und was wir aber mit der Ukraine gemacht haben, das ist nicht so böse. Das ist ganz klar. Das ist vielleicht auch nicht gut. Wir bringen diese Länder auch manchmal aus, wie Wolfgang sagte. Aber so vergleichbar ist es nicht mit der Tatsache. Es war ja dieser Bürgerkrieg am Laufen. Aber man muss da eben analysieren, seit 2014, wer hat da mehr zur Aggression und zur Nicht-Friedenslösung beigetragen, der Westen oder Putin? Diese zwei Republiken im Osten haben sich dann abgespalten, wollten da nicht mehr mitmachen bei dieser Ukraine, die dann offen profaschistisch war, mit einem rechtsgerichteten Regime. Ja, also das ist klar, das müsste man analysieren, nur die zwei bejahen das dann, die westlichen Prämissen einfach so und sagen dann, ja, jetzt sind wir hier aber so soziologisch kompetent, dass wir hier noch aufzählen können, dass wir einen Podcast machen können, der dann für Soziologen ansprechend ist und dann fragen die aber auf Twitter oder genau, das... mehr mag ein Spiel, wo ich dich trumpfen will. Ja, irgendwie vom Soziopod zitierte er dann einen Hörer, der also auch Podcast ist, aber auch den Neue 20er Podcast hört und sagte, ja, aber da wird einem ja so schlecht, wenn man diese ganzen Weltkrisen hört und das alles durchdenkt. Also er würde es eigentlich nicht empfehlen, wenn man sich gut fühlen und geistig gesund fühlen will, lieber nicht den Neue 20er Podcast hören, aber doch, irgendwie hat es ihm doch gefallen. Und es ist ja gut, was die beiden dann, Stefan und Wolfgang, zu einer Reflexion anleitete, inspirierte. Was ist eigentlich der Sinn des Podcasts? So viele Hörer kommen immer auf Stefan zu. Was kann man machen an halt all dieser Weltkrisen? Und er sagt ihnen dann, ja, das ist einfach ein Training fürs Gehirn. Was ich sehr schön fand, es ist nicht so, dass du danach direkt rausgehen kannst und sagen, so aktivistisch werde ich tätig, auch wenn Aktivismus ja was Gutes oder auch Parteiarbeit, wie ich es jetzt anstrebe, für mich aber trotzdem, ja, es ist wichtig, diese politischen Themen mal durchdacht zu haben, die sich jetzt nicht mehr so ignorieren lassen, wie Wolfgang meinte, eben noch in den 60ern, 70ern, 80ern, da gab es Leute, die haben dann gemeint, Deutscher Herbst mit der RAF, ja, das hat man nur so mal am Rande mitgekriegt, dass eine Polizeikontrolle war, aber sonst hat man sich nicht dafür interessiert. 73, ja, irgendwas war mit Ölkrise, aber ansonsten konnte man einfach so stur sein Leben leben. Und das fand ich interessant, ja, obwohl es irgendwie auf der politisch-ideologischen Ebene noch heftigere Auseinandersetzungen gab. Oder es herrschte noch eine gewisse Ordnung, man wusste, wer gegen wen, der Ostblock gegen den Westblock, und heute ist alles so fragmentiert, es gibt nur noch diese eine Potenz der Westen, die sich für die ganze Welt hält und glaubt, sie müssten jetzt nur die Welt mit dieser Potenz überschwemmen und dann würde alles gut, wenn sich die restlichen dritten Länder eher ihm, dem Westen, zuwenden und diesen diktatorischen, autokratischen Regime wie bei Putin oder Xi schieß abwenden. Ich fand, hab ich so gelacht mit diesem Schieß, dass wir nur so rauskommt. Ski meine ich natürlich. Aber ja, Schieß, Schießregime, Schießregierung. Und gut, letztes Mal meinte ich auch, wie gut, dass er noch das System so hochhält und sagt, wir werden uns nicht vom Westen vereinnahmen lassen, selbst wenn der Westen uns mit dem Krieg droht, wie Stefan dann ja auch droht. Ja, das ist halt die objektive Position, dass der Westen da seine Kanonen hat, aber es ist auch wichtig, die ideologischen Botschaften so subtil vorzuschicken und klar zu sagen, ja, wir sind hier alle eingenordet, China. Also selbst die links angehauchten Podcaster sagen noch, es könnte Bomben auf China regnen und deshalb ist ganz gut, wie die NATO jetzt aufrüstet, das auch zeigt, ja, wir werden euch nicht alles durchgehen lassen und dadurch schaffen wir jetzt Frieden durch unser Gleichgewichts des Schreckens, dass wir China sagen, da ist ziemlich viel kaputt bei euch. Wir wissen, ihr habt viel Industrie, Fabriken, das machen wir alles kaputt mit unserem Bau. Und ja, so sage ich ihm dann, schieß, ja, schieß. Und vielleicht lieber schon präventiv. Gut, das ist jetzt eine Schwierige Frage, die ich jetzt nicht so, was ich jetzt nicht so aussagen möchte. Xi sollte da etwa Taiwan oder generell ist ja die Frage viel größer als Taiwan, dass der Westen einfach einen Feind braucht und irgendwann ist klar, muss er angreifen. Seine Rüstungsindustrie drängt auf neue Absatzmärkte. Also ja, gut, aber dann also weiter, beziehungsweise nochmal bei dem, diese Reflexionsschleife, die die beiden Podcaster da einbauten, fand ich so schön, dass ja, man muss aber trotz Krieg, auch wenn man tagsüber nur Kriegsartikel liest und es ja auch gut ist, sich damit auseinanderzusetzen, damit das eigentlich alles egal ist. Und genau das kann man heute auch gar nicht mehr ignorieren, sagte Wolfgang dann im Unterschied zu den 70ern, wo es eben diese Leute war, für die war die Ölpreiskrise, ja, halt irgendwie sowas Fernes, das hat man nochmal mitgekriegt. Aber ja. Und heute aber mit dem Klimawandel, mit dem Brexit, Griechenland-Krise, das, was ist mit dem Geld, das ist auch sehr wichtig. Hoffentlich komme ich dazu nachher zu Flassbeck. Deshalb jetzt beeilen. Was ist mit dem Geld? Das Geld ist irgendwie auch unsicher. Ne? Ja, und Finanzkrise 2008. Und man kann es wirklich nicht mehr ignorieren. Natürlich vor allem jetzt dann mit Corona und dem Krieg. Und ja, was Stefan sagt, ist sehr richtig, sehr klug. Man muss früh anfangen. Also irgendwie zitiert er da so, wenn man was erreichen will, man braucht die Hälfte seines Lebens, um in den Zustand zu kommen, den man sich wünscht. Wenn man mit 40 anfängt, sich irgendein Ziel setzt, aber dann braucht man 20 Jahre, um in diesen Zustand zu kommen, den man sich wünscht. Das fand ich schön. Und genauso beim Podcast hören und denken vielleicht. Man muss einfach anfangen, auch wenn es da schwerfällt oder ja, einfach sich Gedanken machen, einfach sich weiterbilden, was nachlesen auf Wikipedia, wenn man die Fakten in Frage stellt, wie auch ich hier sicherlich oft mal falsche Fakten oder ja, falsche Zahlen liefere in dem einen oder anderen Fall, was aber ja, normal ist. Da können die Hörer eben eingreifen. Ja, selbst recherchieren und so weiter, nachdenken und ja, das ist einfach dieser Podcast für euch, liebe Hörer. Was soll man dazu noch sagen? Es ist nicht mein Auftrag hier irgendwie missionarisch was zu verkünden. Mit dem Kommunismus sage ich ja auch, dass meine Aufklärungsarbeit hier aber nicht die richtige Arbeit ist, durch die wir die Parteikarte heranbilden, sondern natürlich in der Partei und durch die Lesarbeit der Klassiker. Sondern das ist hier dann halt nur so diese Agitationsarbeit, die Leute dann vielleicht dazu nachdenklich macht und neugierig macht, überhaupt den Begriff mal zu hören und mal zu wissen, in welchem Kontext man ihn verwendet und was da so die Debatten sind, die stattfinden in der Gesellschaft und wie man auch über diese Debatten hinwegkommt und sich darüber hinwegsetzt und nicht mehr mit alten Kämpfen aufhält oder ja. Aber nun will ich den Podcast auch nicht zu sehr loben. Kommen wir hier zu den kritischen Seiten lieber mal. Also es ist auch so eine Art Eskapismus, sage ich ganz klar, auch für mich als Sprecher immer wieder dieses eskapistische Element, dass ich mich auch freirede. Und so aber auch für die Hörer einfach was Unterhaltendes. So habe ich auch den Aufwachen-Podcast immer gehört. Je länger er ging, konnte ich ihn ja auch auf inhaltlicher Ebene immer weniger ernst nehmen, leider. Die Kritikpunkte sind eben ganz ähnlich gelagert wie jetzt zum Neue 20er Podcast. Und deshalb auch immer mehr als Unterhaltungselement, was ja auch was Schönes, Eskapistisches ist und sich sagen, ja, aber der Aufwachen-Podcast war ja auch früher mal inhaltlich, intellektuell so brillant, dass ich diese Schlüsse mir auch bewahren will oder diese geistige Schärfe, diese Trainingsarbeit, auf die auch was halte und das ist die wahre Arbeit. Aber wenn man dann halt heute sieht, die Kämpfe werden härter, die Journalisten werden auch schon eingesogen in den großen Konsens, ihre Blase da kommt nicht mehr viel bei rum. Dann ist es aber trotzdem immer noch schön, dieses Podcast-Geplänkel zum Gespräch zu hören. Und vor allem Thilo hätte ich ihn vermisst jetzt, gerade in diesen Auseinandersetzungen mit der Ukraine. Gerade er bringt da doch nochmal eine revolutionärere Perspektive in der Außenpolitik mit rein auf die Politik, die Verbrechen an der Menschheit, die die USA über die letzten 60 oder 100 Jahre begangen haben. Ja. Das hätte ich sehr spannend gefunden. Aber nun gut. Okay, dann kommen wir hier zu Israel. Da kann ich dann vielleicht noch was ergänzen, weil wie das jetzt mit der Apartheid ist, das weiß ich auch nicht, habe ich jetzt auch nicht nachgelesen, obwohl ich dachte, als ich letztes Mal sagte, ich müsste mich informieren. Ja, wie ist das? Ist das so? Ich habe ja auch die BRD als Apartheidsstaat bezeichnet zu dieser Zeit, als zwei und drei gehalten im Winter. Und ist auch richtig aus meiner Sicht. Trotzdem ist ja so, dass die BRD dann trotzdem noch mehr liberale Freiheiten ihren Bürgern bietet und vor allem das Ökonomische, was ja irgendwie das Wichtigste ist, dass man was zu essen hat. Vor allem das ihren Bürgern noch bieten konnte, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern auf der Welt. Und ja, das also grundsätzlich diese Relativierung, aber es macht es eben nicht besser, wenn man sieht, es ist in einem globalen Wirtschaftssystem eingefügt und die BRD kann sich hier gerade ein paar zivile Freiheiten leisten. Aber ne, selbst bei so einer kleinen Herausforderung wie Corona, bei so einer kleineren Krise, die halt durch unsere geistige Verfassung, die ganzen anderen Weltkrisen halt, wird die schon so zu einer größeren Krise aufgebläht, weil es den Mächtigen gerade so reinpasst und auch den Beherrschenden der Bevölkerung, den Schäfchen, wie es auch mir passte, dieses Gefühl der Welt im Stillstand zu haben. Aber gut, selbst da, also bei so einer kleinen Krise wie Corona, wird dann schon völlig der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt, Apartheid eingeführt, gesagt, ja, noch nicht mal irgendwie Pandemie theoretisch macht es einen Sinn, Leute da nicht ins Geschäft zu lassen, die keine Impfung haben. Also was soll das? Das ist reines Nudging. Aber ja, selbst wenn es wirklich besser ist, keine Kontakte zusammen, dann bleiben wir halt daheim. Aber sonst können halt alle rausgehen. Was soll das? Das ist so ein. Ja, es fällt schwer, das nicht mit dem Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen. Es ist halt die Lust an der Überlegenheit, an der Sache, ich habe doch das hier geleistet für das Volk, mich impfen zu lassen. Und da steht mir jetzt auch dieser Bonus zu. Und ja, wie auch immer. Gut. Und ja, dann aber zu Israel. Das ist eben ein kleineres Land, meine ich, und das ist das, was wir wahrnehmen müssen, die Einbettung ins größere System, auch wenn ich jetzt nicht so viel darüber weiß. Wenn es Apartheid ist, ja, dann sollte man das da auch so benennen. Aber wichtig ist ja auch die Linke da, die revolutionäre Linke zu unterstützen, die es ja auch gibt und wo ich einfach mehr Hoffnung habe, in solchen Ländern, südlichen Ländern wie auch Israel, viel mehr Hoffnung, dass da was Schönes, was Sinnvolles entstehen kann, ein sozialistisches Pflänzchen. Anders als hier bei uns in Deutschland, in diesen westlichen Ländern, Deutschland, Frankreich, USA, da sage ich einfach, da habe ich gar keine Hoffnung, da bin ich ganz Pessimist, sehe ganz düster. Auch wenn man die Revolution irgendwann anstreben muss und sagen muss, irgendwann wird es sein, aber irgendwie kann man sich nicht anders vorstellen als in ein paar Jahrzehnten. Es muss sich viel verändern, erstmal in den Köpfen, vor allem in den Köpfen solcher Liberaler oder wie auch immer. Vielleicht müssen wir einfach nur einen kleinen Zirkel an wirklich überzeugten Revolutionären ausbilden, aber zumindest das muss eine bessere Struktur haben. Es ist, wir sind jetzt meilenweit davon entfernt und das sind die Kommunisten in der DKP, genauso mit denen ich da redete, dass es deprimierend ist, aber man trotzdem nicht locker lassen darf, sich zu organisieren. Und ich sage, in südlichen Ländern, wo es viel schlechter geht, wie in Südamerika zum Beispiel, da ist aber politisch interessanter, da kann man Hoffnung haben. Wie auch meine Freundin sagte, sie würde sich sogar vielleicht wünschen, ihre Kinder in Peru aufzuziehen, weil sie da einfach politisch aktiv sein können. Und hier in Deutschland ist es nicht so, auch wenn sie da auch mit dabei war bei der Parteisitzung und es sehr, sehr gefallen hat. Aber trotzdem hat sie da ja ganz recht. Es ist nicht die gleiche Form von Aktivismus, irgendwie diese Kämpfe, die da ausgetragen werden, Demos. Das ist hier was anderes. Und das ist alles schon so eingerastet, wie es in diesem Houellebecq-Gedicht hieß, die Genüsse und so weiter. Alles eingerastet. Es ist, genau, ich sag, ich habe gar keine Hoffnung, also für jetzt zumindest. Wir müssen als revolutionäre Linke versuchen, wenn überhaupt, ja, solche Länder zu unterstützen, wo man sagen kann, da gibt es noch ein bisschen mehr Hoffnung, da ist ein bisschen mehr Beweglichkeit, geistig und materiell, auch wie in Israel, das ja südlich liegt, aber nicht zum globalen Süden gehört, ist nicht so materiell deklassiert ist wie viele andere Länder auf der Welt. Genau, und das ist eben richtig, sich darüber auch zu freuen, zu sagen, ja, schön, dass Israel in dieses Gewinnerlager wechseln konnte, auch wenn es eben das imperialistische Lager ist, was mit diesen systemischen Problematiken behaftet ist. Aber wo sie halt an dieser historischen Situation war nach dem Zweiten Weltkrieg so Ja, so einfach brutalst zu Millionen ermordet worden zu sein, dann ist es logisch erstmal zu sagen, wir schließen uns hier der stärksten Macht an oder wenn die uns Schutz bieten, dann suchen wir da die Kooperation. Und dann geschehen da jetzt Dinge in Israel, die verglichen mit Deutschland dann nochmal deutlich illiberaler sind, kann man sagen. Weniger zivile Freiheiten, deutlich mehr Gewalt im Alltag, Militarisierung der Gesellschaft irgendwie bei Kontrollen. Ja, das ist dann unappetitlich, das ist, wünscht man sich nicht fürs eigene Land, muss man aber aus der historischen und aus der ökonomischen, geografischen Situation verstehen, dass es nichts bringt, sich darüber jetzt aufzuregen, sondern sich vor allem über den Imperialismus hierzulande in Europa aufzuregen, den man ja kennt aus eigener Erfahrung, und sich über die Selbstgefälligkeit und Preisigkeit aufregen, dass man sagt, es kann nicht sein, sich zu den Grundwerten hierzulande zu bekennen, das kann einfach, zumindest für mich, ich will euch nicht missionieren. Ja, liebe Leute, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde geredet, ohne was aufzunehmen. Mein Mikro ist einfach ausgefallen, in dem Moment, wo ich von den Grundwerten redete. Und das war nicht das erste Mal. Ich glaube wirklich, dass da ja, eine Software eingebaut ist, wahrscheinlich ein Mikrofon, die immer wieder anschlägt bei solchen Worten, wo es ans Eingemachte geht, wo ich die Grundlagen dieses Staats in Frage stelle. Und das war jetzt nicht das erste Mal. Aber das hier ist auch ein anderes Mikro, das ich verwende, als ich sonst habe. Aber ja, es ist von der gleichen Marke, Rode. Und ich sage, ich habe wirklich diesen Verdacht. Die arbeiten mit Geheimdiensten zusammen und wollen hier wirklich alles noch unterbinden. Aber okay, ich bin jetzt einfach nur etwas geplättet. Nicht wegen diesen miesen Vorgehensweisen da immer wieder der Geheimdienste, sondern weil es so wichtig war, was ich gesagt habe, die ganze Zeit geredet über die Ukraine. Ich kann es einfach gar nicht fassen. Das habe ich über Israel auch, das war jetzt wahrscheinlich alles gar nicht dabei. Ich weiß es nicht. Aber ja, da ist es wirklich bescheiden. Deshalb komme ich jetzt einfach zu diesem Artikel von Flassbeck, zu dem ich jetzt übergehen wollte, da ich jetzt die ganze Einleitung ja schon sehr ausführlich gegeben. Aber was soll's, ist doch egal. Dann lese ich hier einfach das vor. Der Konflikt, mit dem die Welt derzeit in der Ukraine konfrontiert ist, kann nicht verstanden werden, wenn man ignoriert, wie der Westen nach dem Fall der Berliner Mauer Osteuropa einschließlich Russland mit einer nicht nur unangemessenen, sondern massiven Wirtschaftsdoktrin erobert hat. Schaden für die Länder angerichtet hat und das Gefühl hervorgebracht hat, Menschen zweiter Klasse zu werden. So, das ist ja sehr wichtig hier. Übrigens ist dieser Artikel aus dem Englischen übersetzt, habe ich vorhin noch per Google, weil Flassbeck da irgendwie nur auf Englisch publiziert auf seiner Seite. Aber okay. Also, diese Länder wurden erobert durch den IWF, über den ich so viel gesagt hatte. Ja, das ist Teil des ganz Falschen, wie es da hieß, was ich sagte, bevor es abbrach. Aber ja, gut, weiter. Das Ergebnis ist eine Vielzahl von Staaten, die heute nicht nur deshalb als gescheiterte Staaten gelten, weil sie im Zuge der Öffnung aller Märkte, oder ja, ich glaube, es heißt eher, die heute nur deshalb nicht als gescheiterte Staaten gelten, weil sie im Zuge der Öffnung aller Märkte ihre Rohstoffe verschleudern konnten. Also ja, das ist halt übersetzt, aber er sagt, die konnten immerhin noch ihre Rohstoffe verschleudern und das hat sie davor bewahrt, gänzlich zu Failed States zu werden. Dies und absurde, vom Westen orchestrierte Privatisierungsversuche ebneten den Weg für eine Oligarchie, die vom Westen zunächst als private Lösung des Strukturproblems bejubelt wurde, sich aber für die Entwicklungschancen der Länder als fatal erwies. Zudem waren es gerade diese oligarchischen Strukturen, die von vornherein jeden Weg zu einer funktionierenden Demokratie versperrten, weil sie nur Regime zuließen, die sich mit den Oligarchen arrangierten. Doch davon wollen die Menschen im Westen bis heute nichts wissen. Bis vor wenigen Tagen haben westliche Firmen gerne mit den Firmen der Oligarchen gehandelt und ihnen unsere Luxusgüter verkauft. So, also was ist diese Demokratie in der Ukraine oder in Russland, wenn es sowieso nur ein System ist? Das lässt nur Kräfte zu, die sich mit den Oligarchen arrangieren. Und das ist die Marktwirtschaft, die von westlicher Seite da übergestülpt wird, und dann wird gesagt, aber ja, da gibt es dann noch Probleme mit der Demokratie. Die sind irgendwie anders als wir, weil sie es nicht hinkriegen. Zudem, ah ja, das hatte ich. Frustration und enttäuschte Hoffnung prägen nicht nur die politischen Beziehungen zwischen Ost und West. Noch schlimmer ist, dass sich der Osten insgesamt wirtschaftlich ausverkauft fühlt. Trotzdem glauben gerade viele kleinere Länder immer noch an einen einfachen Ausweg aus ihrer Misere, nämlich den Anschluss an den Westen. Viele können immer noch nicht glauben, dass der Westen nie ein Konzept für Integration und Entwicklung hatte und noch immer nicht hat, wie in meinem Artikel über Osteuropa gezeigt wurde. Ja, also es ist so einprogrammiert, dass der Westen da kein Konzept hat. Wir wollen diese Länder auch niederhalten. Es könnte ja auch besser gehen, wie sich am Beispiel Israel zeigt. Und da ist es ja auch richtig. Das ist so schade, jetzt habe ich nochmal über Israel geredet, aber dann eben nächstes Mal nochmal. Da ist ja auch richtig, dass dieses Land so aufsteigen konnte, sich dann immerhin etablieren konnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber generell ist der Blick, den der Westen in diese beherrschten Gebiete richtet, halt eher einer, dass er sagt, wir müssen die niederhalten, niederkonkurrieren, wir müssen dafür sorgen, dass die nicht nach oben kommen, nicht uns auch noch gefährden. Und das ist auch ökonomische Gewalt, genauso wie militärische, auch wenn es nicht so aussieht, aber trotzdem sterben dann ja am Ende der Kette Menschen. Und allein sei es auch nur, wenn sie ja durch Suizid oder Depressionen dann sterben, weil sie einfach arbeitslos werden. Also es gibt dieses Konzept für Integration nicht, weil es unser Konzept ist, diese Länder immer wieder auszubringen. Auch wenn es uns ja eigentlich was bringen würde, ein starkes Land wie die Ukraine zu haben, mit der wir Handel treiben können, so wie es bei China was bringt, dass wir da viele Autos verkaufen können in China, dass das der größte Absatzmarkt ist irgendwie für unsere Industrie. Aber wenn sich die Länder einfach an unsere Vorschläge, unsere wirtschaftspolitischen Rezepte, die vom IWF so verkauft werden, halten, dann gibt es nie einen Ausweg aus diesem ewigen Hinterherhinken der völligen Unterentwicklung. Und das hat China eben überwunden, diese ideologische Hörigkeit gegenüber dem Westen. Und genau deshalb ist wichtig, die Grundwerte hierzulande abzulehnen, weil man sieht, es kann nur gehen, ein menschliches Zusammenleben wird nur etabliert, wenn man sich davon wirklich frei macht und sagt, okay, ihr könnt so viele Güter herstellen, wie ihr wollt, lieber Westen, das ist auch beeindruckend, das beeindruckt auch die Chinesen, aber wir müssen uns politisch zumindest trotzdem ganz unabhängig machen und uns ganz da in Feindschaft auch stellen, weil wir sonst ausgepresst und ausgeplündert werden, wie China ja ausgeplündert wurde in diesem Jahrhundert der Demütigung ab 1850. Nun, und genau, dass sie sich als Menschen zweiter Klasse fühlen, das liefert den Bezug zu der Nazi-Ideologie, den Untermenschen. Da war übrigens mein Mikrofon schon mal ausgefallen, als ich Untermenschen vorlas, Folge 88. Aber es ist wichtig, das auszusprechen, dass das weiterhin ein Teil der heutigen Ideologie und der materiellen Gesellschaftsformation ist. so auf die Welt zu blicken. Das sind die Untermenschen, die müssen wir weghalten. Die dürfen uns nicht zu nahe kommen. Und die können wir halt so beherrschen. Irgendwie. Also. Und das Schlimme ist aber, dass die das dann selber glauben und anfangen zu denken, ja, aber es geht ja wirklich nicht besser und die im Westen, da läuft es so gut. Dann muss es ja wirklich an uns liegen. Und es liegt aber daran, dass der Westen schon in diesen Vorsprung hat, die Industrialisierung so durchmachen konnte, unter anderen Bedingungen, unter nicht so harten geopolitischen Bedingungen, sich da abschotten konnte damals noch, Protektionismus betreiben konnte. Und heute aber lassen wir diese Länder ausbluten, exportieren da unsere Waren rein, aber die Binnenwirtschaft bricht dann dort zusammen, sie sind völlig abhängig. Und das ist unser Entwicklungskonzept, was dann kein Wirtschaftswachstum erzeugt, nicht mehr Arbeitsplätze generiert, nicht eine Dynamik in Gang setzt, dass die Leute selber lernen, gewisse Industriezweige entstehen, lernen, wie man Sachen herstellt, Technologietransfer stattfindet, dass einfache Industriegüter erstmal produziert werden und dann Schritt für Schritt immer Komplexität hinzugefügt wird, dann am Ende sogar schon selber Patente entwickelt werden, wie jetzt in China, dass eben da dann auch langsam die Technologieführerschaft übernimmt. Nun, sowas darf aber natürlich nicht gehen aus westlicher Sicht, eben aus dieser Sicht, dass wir wie Hitler da drauf schauen. Wenn wir diese Grundwerte affirmieren, dann sagen wir, ja, das sind die Untermenschen. Und damit das aber nicht auffällt, klar gibt es noch das Grundgesetz und diese liberalen Werte. Und das ist eben das Citoyen-Gesetz, da kommt das von Marx ins Spiel. Das ist eben dann der Citoyen. Und da können wir sagen, da hat es ja irgendwie seine Richtigkeit. Also, es hätte ja alles seine Richtigkeit, wenn doch hier alles so schön zusammengegliedert aufgestellt und unsere Verfassung. Und ja, wenn es also hier auch materiell so gut läuft, dann ist das ja wohl der Beweis dafür, dass auch unsere demokratische Verfassung das Richtige, das Sittliche ist. So, also dieser Fehlschluss. Und ja, es ist. Genau, aber was ich auch noch gesagt habe, was ich jetzt wiederholen will, weil es wichtig ist, dass nämlich ich will es ja auch offenlegen, was das für ein Rassismus ist, um diese Schuld den Individuen abzunehmen, dass es ins System einprogrammiert ist, dieser Chauvinismus, dieses Überlegenheitsgefühl über die anderen Länder. Das ist nicht das Versagen von Einzelpersonen, sondern dass ich es ja auch an mir merke, wie hart die Klassenkämpfe werden, dass ich mich so unterdrückt fühle bei der Arbeit, beim Studium, dass ich mir denke, ich bin so träge, ich mache nur das Allermindeste beim Studium, nur kurz vor Abgabetermin mache ich noch ein paar Aufgaben, aber sonst so viel ja, Faulheit wie möglich halt. Und dann aber dieser Diskurs des neoliberalen Selbstoptimierers, da denkt man dann, ja, die anderen, die sind ja so, dass sie sich selbst optimieren. Also wo, da bleibe ich wohl zurück. Was wäre mit mir? Würde ich in Hartz IV rutschen, die ganzen Sanktionen ausgesetzt? Mein Vater, was würde der dann von mir denken? Und so könnte man da also zurückbleiben, hat ständig diese Angst und daher kommt das also in Gang, dass man dann in andere Weltregionen blickt und da denkt, oh je, also das ist ja wirklich, da geht es noch schlimmer zu und wir projizieren dann das. Das ist die perfide Strategie der Kapitalmacht, dass sie uns sagt, also schau doch dahin, in der Welt, da läuft es immer schlecht in diesen Randgebieten, die zwar sehr zahlreich sind, aber die wir irgendwie so als Rand der Welt wahrnehmen. Schau mal hin. Und da ist dann der Trugschluss, ja, so läuft es, wenn du hier daran zweifelst, an unserer Kapitalmacht. So als ob das das Ergebnis des Sozialismus mehr, was da passiert in diesen beherrschten Gebieten. Aber es sind ja in großer Mehrzahl kapitalistische Länder, eben dieser freien Marktwirtschaft ausgeliefert. Wie Flassbeck immer wieder sehr schön beschreibt, ja, die mag schon sein, dass die einigermaßen funktioniert hier bei uns im Westen, aber wir sind eben auch so gepolt, die Institutionen, die dieses Regime verteidigen, sind so gepolt, dass sie im globalen Süden Rezepte vorschlagen, die nicht funktionieren können und die dort für weiteres Elend und weiteren wirtschaftlichen Einbruch sorgen. Und das soll genau so sein, um die so beherrscht zu halten. Und dann sagen zu können, ja, schaut dorthin, so läuft's, so kann es noch werden, das passiert mit dem Sozialismus. Aber das ist natürlich ein Trugschluss, weil diese Länder sind ja kapitalistisch. Es ist genau dahin, wo wir schauen müssen, wenn wir wissen wollen, was passiert, ein Land, das sich dem Kapitalismus ausliefert. Genau, nur wenn man sich ganz frei davon macht wie China, dann kann es einen Fortschritt geben. Nun, die Mauer in den Köpfen der Menschen, das ist jetzt die Überschrift. Als vor 30 Jahren in Deutschland die Steinmauer fiel, blieben die Mauern in den Köpfen vieler Politiker und Ökonomen im Westen leider bestehen. 3 Jahrzehnte vergingen weitgehend ungenutzt, betrachtet man den wirtschaftlichen Abstand, den die meisten östlich der Elbe liegenden europäischen Regionen zum goldenen Westen haben. Das beginnt bereits in Ostdeutschland, wo trotz sofortiger vollständiger Wirtschaftswunder, Anbindung und enormer Wiederaufbauhilfe die Wirtschaft auch heute noch weit hinterherhinkt und große Teile der Bevölkerung zu Recht den Eindruck haben, nicht wirklich gleich behandelt zu werden. Je weiter man nach Osten kommt, desto schlimmer wird es. Die Ukraine und Russland sind klassische Beispiele. Das russische Pro-Kopf-Einkommen stagniert im Vergleich zu den USA auf niedrigem Niveau. Bei diesem entscheidenden Index, also Pro-Kopf-Einkommen, ist die Ukraine seit der Finanzkrise 2008 sogar deutlich hinter Russland zurückgefallen, auf einem sehr niedrigeren Niveau. Im Gegensatz dazu schafft es China, sich gegenüber den USA, die hier auf 100 gesetzt wurden, stetig zu verbessern. Das ist also die USA 100, die sind einfach immer dieser fixe Vergleichsmaßstab in diesem Diagramm. Und dann sieht man, wie es in der Ukraine abwärts geht, aber in China aufwärts. Abbildung 2 zeigt, dass sich in der Ukraine die wirtschaftliche Entwicklung seit 2015 erneut verschlechtert hat. Nach einer tiefen Rezession ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bis heute kaum gestiegen. Das Land kommt wirtschaftlich nicht mehr voran, sobald es sich als Teil des Westens fühlen konnte. Das muss man deutlich sehen. Russlands Nachbar, dessen Schicksal wir heute beklagen, wurde von westlichen Beratern unter der Führung des Internationalen Währungsfonds in eine wirtschaftliche Situation gebracht, die für das Funktionieren einer jungen Demokratie und für sie, jungen Demokratie und für die Menschen absolut fatal war. Und eben die Lebensperspektiven der Menschen, ja. Washington-Konsensus, der Anfang vom Ende. In den 1990er Jahren habe ich selbst mit einigen Kollegen versucht, zum Wiederaufbau wirtschaftlicher Strukturen und rationaler wirtschaftlicher Entscheidungsfindung in einer der ehemaligen Sowjetrepubliken Kasachstan beizutragen. Wir haben das Land mehrmals im Jahr besucht und hatten die Gelegenheit, mit hochrangigen Politikern grundlegende wirtschaftspolitische Fragen zu diskutieren und anschließend der Regierung unsere eigenen Empfehlungen vorzustellen. Ebenso intensiv reisten die Kollegen des DIW nach in Russland, der Ukraine und anderen Ländern. Aber wo man hinging, waren andere schon da. Da alle ehemaligen Sowjetrepubliken eine rasche Transformation hin zu einer Marktwirtschaft und damit eine Anbindung an das globale Finanzsystem anstrebten, baten praktisch alle Regierungen umgehend den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank um Hilfe. Auch dort, wo die politische Führung den Eindruck hatte, man solle sich nicht einseitig auf die Washingtoner Institution verlassen, entstand nach kurzer Zeit ein Bedarf an Dollars, den nur der IWF decken konnte. Damit war der IWF überall und sofort in der Lage, ein Monopol auf die Beratung von Regierungen zu errichten. Das galt sogar für Russland in den 1990er Jahren. Ja, Flassbeck beklagt, dass hier also, dass er nicht diesen Einfluss, diese Macht hatte, dass sein Rat da nicht so ernst genommen wurde, weil er diese Dollars eben nicht bieten konnte wie der IWF. Natürlich wurde von den Washingtoner Institutionen der sogenannte Washington Consensus gepredigt, nämlich der feste Glaube an die Segnung der Marktwirtschaft, Freihandel und freier Kapitalverkehr. Gekrönt wurde das Ganze vom Monetarismus, also der mittlerweile auch in der herrschenden Lehrmeinung weitgehend überwundenen Überzeugung, dass das Aufflammen der Inflation durch eine strikte Begrenzung der Geldmenge durch eine unabhängige Zentralbank verhindert werden müsse. Also dieser Zusammenhang Geldmenge und Inflation ist meist überwunden, sagt er in der Lehre, aber noch nicht beim IWF, weil es eben so ein ideologisches Element der Beherrschung ist. zu sagen, das funktioniert nicht, also gut, dann geben wir das den Ländern, die wir niederhalten wollen. Fiskalisch verordnete der Konsens natürlich Sparsamkeit, also den Versuch des Staates, mit möglichst niedrigen Steuersätzen und ohne Staatsverschuldung auszukommen. In Bezug auf das Geldsystem, also die Frage der Wechselkursfixierung der teilweise neu geschaffenen nationalen Währung, vertrat der IWF das, was er auch heute noch befürwortet, nämlich entweder absolut fixierte Wechselkurse oder frei schwankende Wechselkurse. Man kann sich nicht vorstellen, mit welcher Naivität und Brutalität der IWF und die Weltbank diesen Ländern gleichzeitig ihre Theorien in Anführungszeichen aufgezwungen haben. Ich erinnere mich lebhaft an einen hitzigen Streit zwischen unserer Beratergruppe und dem damaligen IWF-Missionsleiter in Almaty, der, also Kasachstan, der geldpolitische Ideen hinsichtlich der berühmten rationalen Erwartungen in der Bevölkerung hatte, für die er ausgelacht worden wäre, wenn er sie vorgeschlagen hätte für die USA. Aber er befürwortete es ernsthaft für ein Land, das gerade eine neue Währung eingeführt und mehrere Jahrzehnte einer Planwirtschaft hinter sich hatte und in dem der Normalbürger nicht einmal wusste, welche Rolle eine Zentralbank überhaupt zu spielen hatte. Einen Höhepunkt erreichte die Beratung der Washingtoner Institution mit der für die deutschen Berater völlig überraschenden Entscheidung, die Rentenversicherung in Kasachstan auf ein kapitalgedecktes System umzustellen. Der IWF und die Weltbank sagten, es gebe keine Alternative und es sei ein Weg, die sozialen und finanziellen Probleme des Landes auf einen Schlag zu lösen. Die Regierung hat es gegen unseren Rat tatsächlich in kurzer Zeit umgesetzt und die einzigen, die davon profitierten, waren die neu geschaffenen Investitionsfonds, die das Geld der Bürger nahmen und es an den Staat zurückgaben. Der größte dieser Fonds wurde von der Deutschen Bank verwaltet. Allerdings wurde dieser Unfug nicht nur in Osteuropa umgesetzt, auch im Westen war es gängige Praxis. Der derzeitige Präsident der österreichischen Zentralbank, Robert Holzmann, war während seiner Tätigkeit für die Weltbank über viele Jahre maßgeblich an dem Versuch beteiligt, dieses völlig unsinnige Konzept zu verbreiten, obwohl die Weltbank aus ihren Erfahrungen in Lateinamerika, Chile war der Pionier eines kapitalgedeckten Systems mit den Chicago Boys unter der Pinochet-Diktatur, welchen Schaden dies anrichten könnte. Vergessen wir schließlich nicht, dass auch Deutschland von diesem Virus befallen war und die Rot-Grünen Anfang der 2000er Jahre ohne ernsthafte Diskussion die Riester-Rente eingeführt haben. Handel, Transformation und Währung. Das ist also auch ein falsches Rezept, sagt er, mit dem kapitalgedeckten. Weiß ich jetzt, kenne ich jetzt nicht genau, aber ist ja auch nicht wichtig, das zu kennen, sondern zu wissen, es funktioniert nicht und gerade weil es nicht funktioniert, wird es diesen Ländern immer wieder vorgeschrieben, weil wir eben wollen, dass die so, ja, ohnmächtig bleiben. Gekrönt wurde die Konsultation der Transformationsländer allerdings in der Währungsfrage, die auch in anderen Regionen der Welt völlig ungelöst war. In der Transformationsphase von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft bestand die schwierigste Aufgabe für praktisch alle Länder darin, eine offene und anhaltende Inflation zu verhindern, weil die in der Planwirtschaft unterdrückte Inflation offensichtlich wurde und in allen Ländern die Arbeiter versuchten, sie einzuholen. Durch schnelle Lohnerhöhungen für Unternehmen, die überhaupt keine Ahnung hatten, was ihnen auf dem Weltmarkt bevorstand, wenn die Grenzen geöffnet würden. Ja, dass sie dann einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und generell mit diesen Lohnerhöhungen ist es eben schwierig mit der Inflation, sagt Flassbeck, dass man ja sich in einem Preisschock wie jetzt eben in der jetzigen Krise von Gewerkschaftsseite auch nicht sinnvoll ist, da auf eine lang anhaltende Lohnsteigerung zu dringen, weil Einmalzahlungen es dann eigentlich ausgleichen könnten, aber keine längerfristige Inflation zu erwarten ist, aber gerade dadurch entstehen kann, dass halt so versucht wird, sich das zurückzuholen von gewerkschaftlicher Seite und dann mehr Inflation wieder in der Zukunft entsteht. Und das eben, weil laut Flassbeck die Inflation mehr mit der Entwicklung der Löhne zu tun hat und der Zinsen. Oder ja, aber eben weniger mit der Geldmenge, mit der Frage, was macht die Zentralbank? Die Zentralbank kann nicht so sehr die Inflation kontrollieren, sondern sie kann an sich die Zinssätze kontrollieren. Sie kann sagen, zu welchem Zins können sich die Geschäftsbanken hier bei uns kurzfristig Geld leihen. Und das ist ja wichtig für die Wirtschaftspolitik, aber eben für die Inflation kann sie eigentlich gar nicht diese Rolle spielen, die man ihr zum Beispiel in der EZB-Charta unterstellt. Weiter. Weil für den IWF Löhne als Marktpreise ein absolutes Tabu für die Wirtschaftspolitik waren und funktionierende Gewerkschaften mit einiger Einsicht in makroökonomische Zusammenhänge meist nicht existierten, kam es in den Jahren nach dem Fall der Grenzen regelmäßig zu massiver Inflation. In der Ukraine eben war sie besonders ausgeprägt. Als Abhilfe fielen dem IWF natürlich nur geldpolitische Restriktionen über hohe Zinsen und/oder die Fixierung eines festen Wechselkurses gegenüber einer westlichen Währung als Anker ein, die heimische Produzenten über Billigimporte disziplinieren sollten. Genau, das ist eben unsere Exporteure können dahin exportieren, die Ukraine ist dann ganz offen, dass wir da eindringen können, sie penetrieren und sagen, da verkaufen wir unsere hier hergestellten Produkte, wo wir schon jahrhundertelange Erfahrung haben, wie die Industrie das machen kann und die dann die Produkte dort niederkonkurrieren, aus dem Markt werfen und die Arbeitsplätze also vernichten, wo bisher noch die Ukrainer für den eigenen nationalen Binnenmarkt ja, das selber herstellen konnten. Also geldpolitische Restriktionen, genau das, was ich angesprochen habe mit der Zentralbank, hohe Zinsen. Das soll die Inflation bekämpfen, klappt aber nicht. Oder die Fixierung der Währung. Aber das ist eben auch nicht so gut, dass man diese Währung auch ganz ausgeliefert und den konjunkturellen Dellen da der Wirtschaftspolitik dieses anderen Landes, auf die man gar keinen Einfluss hat. Aber er sagt hier eben, dass mit den Produzenten für billig. Es wird gesagt, ja, dadurch können wir ja mehr aus dem Westen importieren, genau, weil wenn es fixiert ist, dann ist die Währung der Ukraine vielleicht überbewertet und deshalb sind Importe billig. Sie können sich viel leisten aus dem Ausland und deshalb lohnt es sich nicht mehr, die Dinge im Inland zusammenzuschrauben. Und das wird dann begründet von IWF-Seite damit, dass diszipliniert die heimischen Produzenten. Sie sind da irgendwie der Konkurrenz aus dem Ausland ausgesetzt, dass diese Disziplin. In der Ukraine wurde der Wechselkurs zum Dollar nach dem Ende der Hyperinflation zu Beginn des Transformationsprozesses fixiert und bis 2014 gehalten. Danach wertete die Währung dramatisch ab, blieb aber offenbar ein Spielball westlicher Währungsspekulationen, wie aus dem Schaubild hervorgeht. Also, ja, spekulationsstarke Schwankungen. Auch Russland durchlief eine absolut chaotische Phase der Währungsanpassung, die mit der sogenannten Russland-Krise endete und dem Land enorm geschadet hat. Auf werden wir im Laufe der Artikelserie nochmal zurückkommen. Feste Wechselkurse als Anker waren fatal für die realen Produktionskapazitäten in den entscheidenden Industrien der Transformationsländer. Fast alles, was heimisch war, verschwand, weil sich westliche Produzenten mit ihren völlig unterbewerteten Währungen durchsetzten. Genau, die unterbewertet, die ukrainische überwertet, das ist dann eben gut für die westlichen Exporteure und schlecht für die ukrainischen Exporteure, nur gut für die ukrainischen Importeure. Damit war das Schicksal der wichtigsten Unternehmen von Ostdeutschland bis Wladiwostok besiegelt, für immer. Hat ein Transformationsunternehmen einmal seine wirtschaftliche Basis verloren, kann es auch unter günstigeren äußeren Bedingungen nur mit viel Glück wieder aufgebaut werden. Überleben konnte man allenfalls als Produktionsstandort für westliche Unternehmen. Ja, ein, weiß nicht genau, was er da meinte, Transformationsunternehmen oder. Ja, ein Unternehmen in diesen Ländern halt, aber das hat die wirtschaftliche Basis verloren. Wie soll das dann wieder aufgebaut werden? Nur mit viel Glück. Oder halt Produktionsstandort für die westlichen Unternehmen. Als Rohstofflieferant oder als Produzent landwirtschaftlicher Produkte möglich. Also nur so ist noch Überleben möglich. Landwirtschaft, Rohstoffe oder Produktionsstandort des Westens. Von eigenständiger industrieller Entwicklung in den Ländern und dem Aufbau gesunder marktwirtschaftlicher Strukturen war keine Rede mehr. Der Westen hatte nichts zu bieten, behauptete aber das Gegenteil. Ah, der Westen hat gar nicht so viel, wie er immer alle glauben machen will. Das war mein Punkt vom Anfang, der hoffentlich noch weiß. Die USA garantieren mit ihren Militärbasen überall auf der Welt, garantieren sie ja auch erst die Stabilität ihrer Währung, die Werthaltigkeit. Und weiß nicht, ob ich das sagte, aber das wäre wichtig, dass ein Bürgerkrieg in den USA ja eigentlich was Gutes wäre für die Welt als Ganze. Es wäre dann tragisch für diese 300 Millionen Menschen, die dort leben, aber für die Welt als Ganze wäre es doch eigentlich recht vielversprechend, wenn man diese geballte institutionelle und ideologische Macht auch los ist und die einfach mal so aus dem Spiel nimmt, wie in Syrien, dass da einfach Bürgerkrieg ist in so einem Land. Ja, und dann sich der Rest der Welt mal so entwickeln kann, ohne den IWF, vor allem auch ohne diesen Glauben, dass der Westen so die moralische Instanz ist und es besser weiß und man nur sich ihm anbieten muss zum freien Gebrauch, den da die Unternehmen machen können oder dass sie frei noch die Leute abwerben und rausziehen und Stefan das dann hier bejubelt und sagt, jawohl, das löst unser Demografieproblem in Deutschland. Nein. Genau, das sagte ich dann nur. Vielleicht war es auch noch drin, dann wäre es gut, das doppelt zu sagen, weil es so wichtig ist. Aber die USA sollten einfach, sollte man einfach mal durchdenken, diese Frage, was ist eigentlich ethischer, dass die USA so weiter existieren und ihre ökonomische und militärische Gewalt anwenden oder dass man dort den Funken vielleicht entzündet, vielleicht auch durch ausländische Geheimdienstoperationen versucht, da das Land einfach jetzt überschwappen zu lassen. Da fehlt ja auch nicht mehr viel, nach allem, was man da hört, sind die politischen Auseinandersetzungen da schon natürlich deutlich verhärteter als in Europa. Und das wäre einfach gut für die Welt als Ganze. Einfach grundgut. Die haben gar nicht so viel. Die stopfen das aus mit einem mit Socken, die sich in die Hosen stopfen. Die Länder Osteuropas und weit darüber hinaus wurden sowohl Opfer westlicher Hybris als auch westlicher Geschäftstüchtigkeit. Es wurde leichthin behauptet, dass die Öffnung aller Märkte automatisch und sehr schnell neue Geschäftsfelder für die Transformationsländer schaffen würde, weil es das Prinzip der komparativen Vorteile gab, das auch jenen Ländern ermöglicht, umfassend an der internationalen Wirtschaft zu partizipieren, die nicht sofort in der Lage sind, auf dem absoluten Niveau des Westens zu konkurrieren. Das ist einfach falsch, wie ich schon oft erklärt habe. Das Prinzip des komparativen Vorteils ist eine Chimäre, eine Fata Morgana, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn es eigentlich nichts Wesentliches zu sagen gibt. Genau, das ist ein Prinzip von Ricardo, glaube ich, einem Ökonom von vor 200 Jahren, der auch interessante Dinge ja geschrieben hat und auch an diesem Konzept war vielleicht was dran oder ist ja wert, sich damit auseinanderzusetzen. Auch Marx hebt ihn lobend hervor und sagt, das ist eben ein bürgerlicher Ökonom, der auch das ganz offen zugibt, die Funktionsweise der bürgerlichen Ökonomie, aber er steht natürlich auf der Seite der Kapitalisten, aber trotzdem interessant, was er schreibt. Aber ja, der IWF verwendet das heute, dieses einfache Theorem zu sagen, ja, selbst wenn ein Land so unterentwickelt ist, freier Handel ist immer gut, weil die können ja leichter herzustellende Sachen dann produzieren da in dem einen Land in Afrika und wir in Deutschland spezialisieren uns auf die Autos, auf das was schwierig ist. Aber Verswig zeigt das immer wieder sehr schön, ja, warum sollte in Deutschland nicht dann im Unternehmer auch noch einfallen, ich kann ja auch ein einfaches Produkt machen, ich kann ja auch noch Schnürsenkel produzieren, kann ja auch noch Milch oder was weiß ich, das ganz Einfaches machen und das dann einfach nach Afrika exportieren. Und weil wir hier einfach schon mehr Erfahrung haben, mehr Kapital haben, dieser Kapitalstock, von dem Flassbeck immer spricht, ist ja auch wichtig, die ganzen Computer und Tische in den Unternehmen, an denen die Arbeiter dann arbeiten, das ist ja der Kapitalstock, das, was sie überhaupt erst in die Lage versetzt, ihre Arbeit zu verrichten. Und wir haben eben auch gut ausgebildete Leute, also ja, da können wir alles produzieren, und dieses Theorem ist deshalb reiner Schwachsinn. Freier Handel kann da kein Rezept sein, sondern Protektionismus, eine sehr behutsame Öffnung für diese äußeren Märkte. Das kann nur die Lösung sein für Länder, die erstmal schauen wollen, wie können sie sich ganz zart und behutsam entwickeln, wie ein Pflänzchen, das da aus dem Boden sprießt. Viel schlimmer ist die Verwirrung und Gefühllosigkeit in der Währungsfrage. Gegen alle Vernunft wurde den Transformationsländern die Idee verkauft, sie könnten die Kapitalmärkte liberalisieren, ohne bereit zu sein, ihnen ein Währungssystem anzubieten, das sie vor Überbewertung und Spekulation hätte schützen können. Und dieser Vorwurf trifft nicht nur auf die USA zu, die wohl nie begriffen haben, wie wichtig ein funktionierendes Währungssystem für kleine offene Länder ist. Es gilt vor allem für Europa, wo gerade in den 1990er Jahren, als man erkannte, dass eine gemeinsame Währung einen erheblichen Wert haben könnte, den Osteuropäern ein beispielloses Währungschaos bevorstand. Damit endet der Artikel und zeigt ja sehr schön, ja, da wurden also ähnliche Fehler gemacht mit dem Euro. Das ist genauso ein Wirtschaftsimperialismus wie gegen diese Länder wie die Ukraine im Osten. Und viele überschneiden sich ja auch damit, wie Ungarn, die eben auch zu diesem Ostblock gehörten, und jetzt aber nicht im Euro sind. Andere Länder sind im Euro, aber ja. Also es ist auch da auf Probleme zurückführbar, dass man einfach die Funktionsweise der Marktwirtschaft nicht verstanden hat. Genau, sagt Flassbeck, er triumphiert da eben auch immer wieder und ist aber sehr wichtig, das herauszuheben, zu sagen, die Gefügigkeit, die ich bei Stefan rauslese, dass er sagt, oje, Kapitalismus, ohne dich wird es gar nicht gehen, ich komme dir auf halbem Weg entgegen. Das sind Realitäten, dass man da einfach nur mal mehr verdient in Deutschland. Ja, dieser Kapitalismus ist aber so hohl, ihn so zerfressen, er kann sich einfach nicht halten von selbst. Man muss wirklich eingreifen, man muss das wirklich betonen. Also die Herrschenden, die Politiker verstehen ja auch gar nicht, auf was das basiert. Die empfangen halt ja die Lobbyistengruppen, partikulare Kapitalisten von irgendwelchen Firmen und mauscheln mit denen, setzen da irgendwelche Privatinteressen durch, aber fürs große Ganze, da ist kein größeres Bild, keine größere Theorie vorhanden und das wird auch zur Katastrophe führen und kann man sich auch anschauen, wie es schon dazu geführt hat in Osteuropa bis Vladivostok oder auch Ostdeutschland und dann in Gesamteuropa mit dem Euro. Nun gut, die haben also gar nicht so ein großes Gemächt, möchte man da sagen, beziehungsweise die haben es eben geschickt angestellt, das für sich so abzusichern, ihren abgesteckten Bereich, damit sie dominieren können über alle anderen. Aber sie verdummen damit letztlich auch. Wie Nietzsche schreibt, ist ja nur der, muss nur der sein Intellekt schärfen, der schwach ist und die Herrschenden verdummen. Das liefert auch den Bezug wieder zu Platon zurück. Was er schrieb über das Philosophieren. Genau, so ist die Situation also heute. Und da muss man also prinzipiell nicht mehr andocken. Das ist einfach meine klare Aussage hier an so einen Diskurs, der auf diesen westlichen Werten aufbaut. Da sollte man nicht mehr andocken. Ja, und ich muss dann bald Schluss machen. Aber was kann ich hier... Flassbeck dann schreibt er in seinem nächsten Artikel, dass viele Zuschriften zu diesem Artikel eingegangen sind zum Thema Korruption. Das müsste man doch betrachten. Aber sagt er, das ist gar nicht so wichtig, weil ein italienischer Kollege sagt ihm, wir in Italien hatten die letzten 2000 Jahre Korruption, aber nur in den letzten 20 Jahren so extreme wirtschaftliche Probleme. Also es muss an was anderes liegen als an der Korruption, dass jetzt die Wirtschaft so eingebrochen ist. Und er sagt, ja, Flassbeck sagt, in der Ukraine, da gibt es schwache Institutionen, politische Institutionen und da ist er auch nicht der Experte, es ist unbestritten, dass es im Westen besser läuft mit den politischen Institutionen, aber er sagt eben, wichtig ist das makroökonomische Gesamtbild, das will er nur vergleichen und sich anschauen und schauen, es läuft auch schon im Westen schwierig, nur mit extrem niedrigen Zinsen ist man in der Lage, seine Wirtschaft so am Laufen zu erhalten Und wenn aber hier unbestreitbar die politischen Institutionen, die Bürokratie schon viel eingespielter ist, viel besser, reibungsloser funktioniert, das juristische System und ja, die makroökonomischen Faktoren aber ja, zeigen schon, man kann kaum noch Wachstum generieren. Über die letzten 10, 15 Jahre, dann ist es für solche Schwellenländer natürlich noch viel schwieriger, wenn da die politischen Institutionen nicht funktionieren, dann müsste man da also noch bessere makroökonomische Voraussetzungen haben. Und er sagt, das wäre ja auch möglich, selbst wenn die so korrupt sind und marode, diese Institutionen, aber China, darauf verweist er auch, dass dieser Transparency Index da auch einen sehr schlechten Wert für China ausgibt. Also auch da mag es viel Korruption geben, aber das ist dann nicht so die Frage, das ist ein separates Problem. Und es ist aber wichtig, das zu betonen, dass diese Wirtschaftspolitik, diese Orientierung der makroökonomischen Parameter, das ist erstmal das Wichtigere, als jetzt die Frage der Korruption und der Institution. Klar kann man da viel verbessern, aber wie in Peru dann ein Minister bei der Vereidigung sagen muss, ja, ich schwöre bei der Verfassung, bei Gott und für ein Land ohne Korruption. Das ist irgendwie der Amtseid dort. Und das ist schon dieses Untermenschentum, das einkodiert ist, in unsere Art auf die Welt zu blicken, aber gespiegelt dann in der Art, wie die Leute dort sich selbst wahrnehmen, dass sie sagen, die Korruption ist unser Problem. Deshalb sind wir nicht so wie der Westen. Wir schauen dahin und da läuft's ja. Und ja, wir müssen nur das beseitigen, die uns disziplinieren, einfach bessere Menschen werden. Nicht mehr dieses Schmiergeld annehmen, aber was soll man machen, wenn es makroökonomisch nicht läuft? Wenn der Beamte da einfach nicht genug einnimmt für seine Familie, dann ist er halt aufs Schmiergeld angewiesen. Und so, ja, das fand ich sehr wichtig von Flassbeck. Also Korruption mag für sich auch ein relevantes Thema sein, nur dazu kann er eben nicht so viel sagen und sagt, allein durch diesen Fokus auf Makroökonomie könnte schon sehr viel besser laufen und sieht man auch in Ländern wie China, wie viel da besser laufen kann als in anderen Ländern, die sich auf die Rezepte des Westens eben verlassen. Nun, vielleicht kann ich hier jetzt dann noch einen eigenen Text vorlesen. Die Potenz der USA pampert auch mein Leben. Ja, das ist schon sehr... Vielleicht lese ich diesen Text vorher. Die Entscheidung ist nur, ob man diesen strukturellen Sachverhalt prinzipiell unkritisch affirmiert und glaubt, es sei sowieso unrealistisch, träumerisch, eine politische Organisation außerhalb des bürgerlichen Rahmens ins Auge zu fassen und anzupeilen. Oder ob man sich entschlossen gegen die Basis der chaotischen, planlosen Ideologie der westlichen Welt stellt. Genau, das zeigt Flassbeck immer wieder schön auf, wie chaotisch, wie planlos das ist und dann im demokratischen Diskurs, das dann auch noch so rübergebracht wird durch die Medien, durch die Journalisten, die noch planloser sind als die Normalbevölkerung, weil sie eben ja den Zugang zur Macht so haben und sich da in die Widersprüche verstricken müssen, dass sie den Mächtigen ja gefällig sein müssen, aber gleichzeitig noch sich vorgaukeln wollen, da eine journalistische, gesellschaftskritische Arbeit zu leisten. Wenn man die Kraft dazu nicht hat, bleibt man ein erbärmlicher Knecht des NATO-gestützten Kapitals. Man argumentiert innerhalb der Grenzen des polizeilich Erlaubten und logisch Unerlaubten. Klammer Marx. Man verteufelt China und prangert deren autoritäre Methoden an, ganz nach dem Geschmack des deutschen Imperialismus. So reproduziert der Klassenstaat die Solidarität der von ihm geknechteten Volksmassen mit dem sie unterjochenden System mittels Konsenszwang. Auch die Linken sagen es ja. Ja, wir haben es hier so gut und sind so viel weiter fortgeschritten als die Chinesen und hätten nur noch ein paar kleinere Ungereimtheiten zu beseitigen, während China das ganz andere, ganz gefährliche darstellt. So braucht dieses autoritäre deutsche System den äußeren Feind, gegen den sich das Proletariat aufhetzen lässt, um sich gleichsam von der Kanonengewalt der NATO abgesichert und beschützt zu fühlen. Ja, ich hoffe nur, dass das mit Schieß vor, dass ich das noch gesagt hatte und das drin war. Aber ja, ich werde es mir nachher anhören und meine Schlüsse ziehen. Ich bin wirklich ein bisschen geknickt durch diesen Bruch im Podcast, aber muss mir auch sagen, ja, ich kann immer nachlegen, ich habe immer weiteres Material, ist auch ganz gut. Ja, mir ist nicht bange, eigentlich meine Ressourcen, die Rohstoffe, ja, die will ich auch nicht verscherbeln. Ne? Ich muss auch mich zügeln. Ja, kurze Pause hier noch, bevor ich weiterlese. So, auf zum Schlusssport jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Text durchkriege, aber egal. Kann ich irgendwo abbrechen. Interrumpieren. Auch die Linken sagen es. Ja, ja. China, das ganz andere. Braucht den äußeren Feind. Genau, das war es, was ich erklärte. Vorher auch, wie dann das Proletariat geködert wird von der anonymen Kapitalmacht. Und dieser Chauvinismus ihm eingeimpft wird, gesagt wird, diese anderen Weltregionen, da schaut es schon schlecht aus. Deshalb darfst du unsere Kapitalherrschaft nicht in Frage stellen. Denn, ja, angeblich ist das das Produkt des Sozialismus. Aber in Wirklichkeit ist es eben das Produkt des Imperialismus, dass es da so schlecht aussieht. Und selbst immer innerhalb der Grenzen des Kapitalismus könnte man, wie Flassbeck argumentiert, viel bessere Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Noch nicht mal durch Investitionen oder Entwicklungshilfe, sondern einfach indem man die Finger davon lässt. Einfach indem der IWF da nicht eingegriffen hätte, wäre vieles besser gelaufen. Aber gut. Der Rassismus und Chauvinismus ist das Zuckerbrot für den kleinen Mann. Die ökonomische Gewalt mittels Lohnarbeit und Verwertungszwang zur Profitabelmachung der menschlichen Körper und Personen ist die mächtige Peitsche. Mit Hilfe dieser Doppelzangen aus Zuckerbrot und Peitsche wird der westliche Proletarier also gedemütigt und in geistiger und materieller Knechtschaft gehalten. Er soll fürchten, bald auch unnütz und überflüssig gemacht zu sein wie die Inder oder Griechen, Rumänen oder sonstigen Drittweltler, denen wir mit Hilfe zynisch gewalttätiger Institutionen wie EZB, EU-Kommission, IWF, City of London nie gestatten, über ein gewisses Maß, gewisses niedriges Maß hinaus wirtschaftliche Entwicklung zu generieren und zu uns aufzuschließen. Aus der verständlichen Existenzangst anhand der immer trüber werdenden Restwelt nistet sich der Europäer im gammeligen Herdenkonsens ein und beruft sich auf EU-Menschenrechtscharta, um sich zu trösten und einzureden, es könne doch noch alles gut werden, wenn man sich nur auf die Ideale in Anführungszeichen und humanistischen Grundideen der EU besinne. Diese Ideale sind aber gerade dazu gemacht, eben nur im Himmel zu schweben und niemals eingelöst zu werden. Dem bürgerlichen Staat geht es um die Erhaltung der bestehenden, wenig sinnvollen Eigentums- und Produktionsordnung, also Ordnungspolitik in Anführungszeichen, mit der sich das Chaos der Welt eindämmen und die bürgerlichen Profitpfründe absichern lassen gegen die aufmüpfigen Volksmassen. Es kann diesem Staat nie um Entwicklung und wirtschaftliche Dynamik gehen, da dies den engen liberalen Gedankenhorizont überforderte und man aufgrund der eigenen Schwäche, Klammer, wir alle werden als Individuen schwach, krank und wehrlos gemacht, um das System gar nicht erst in Frage stellen zu können, Klammer zu, ängstlich und verstört auf die Mitwelt blickt, in der man Konkurrenten vermutet, die einen ausstechen könnten. Somit dreht sich das ganze Ideologiegebäude des Liberalismus um Affirmation des Bestehenden, des vulgären Menschen, egoistischen Menschen, der zuerst seine Nahrungs- und Lebensbedürfnisse befriedigen muss und dabei zügellos sein eigenes Wohl auf Kosten der anderen oder des Ganzen sucht. Siehe Marx zur Judenfrage. Und ja, es ist ja was dran. Wir alle sind physiologische Wesen, auf Zufuhr von Liebe und Nahrung angewiesen. Aber gerade deshalb kann erst der sozialistische Staat ein menschenwürdiges Leben garantieren, da der Bürgerliche dem Eigeninteresse und der daraus resultierenden Anarchie freies Geleit gewährleistet und seine Funktion überhaupt nur die ist, dieser Zügellosigkeit des Bourgeois jegliche Türen und Tore zu öffnen und seinen Gewinn weiter auszubauen auf Kosten der ohnehin schon Schwachen und Abhängigen. Der Kleinbürger nun, der mittels Klassenposition als vermeintlich unabhängiger Journalist und freier Medienschaffer eben ein Selbstunternehmer ist, der strukturell dem Unternehmer und Bourgeois mehr ähnelt als dem Proletarier, wenngleich sein Einkommen bescheidener sein mag als das manches Industrieproletariers, dieser im Sog der bourgeoisen Yacht schippernde Fischer im hölzernen Boot, glaubt ganz fest daran, dass es ohne Kapitalismus gar nicht geht, dass die Profite der Bourgeoisie seine eigenen sind oder sie ankurbeln, dass die Gewalt des im Ausland als Staatsterrorist tätigen US-Weltpolizisten seine eigene Sicherheit und die Gewaltfreiheit innerhalb der engen Grenzen des kernimperialistischen Staaten, Klammer EU, USA, Kanada, Japan, Australien, absichern und den gegenwärtig als für uns hier als Vorteil, uns in Anführungszeichen, hier als vorteilhaft wahrgenommen Status quo garantiert. Diese Gewalt der USA garantiert es, also das ist die andere. Und das ist was ganz anderes irgendwie als russische Gewalt, als da die Unterstützung für Separatisten oder das direkte militärische Eingriff. Ganz anders. Das eine pampert mich ja auch gar nicht. Ich kann es ja auch nicht abschreiben. Hier. Genau, das schreibe ich auch im Folgenden. Aber hier muss ich dann, denke ich, aufhören. Im Folgenden schreibe ich dann genau, dass ich auch nicht davon loskomme, dass ich ja auch so auf Liebeszufuhr angewiesen bin, deshalb jetzt wieder zu meiner Freundin gehe und so weiter. Aber trotzdem möchte ich da dann noch weiterlesen nächstes Mal, was es mit diesen im Sog der bourgeoisen Yacht schippernden Medien schafft. Die fühlen da einen großen Sog und fühlen, dass es auch ihr Ding ist, ihr System und so. Ja, habe ich mich jetzt aber schon leer geredet. Also ich habe jetzt, das war bestimmt eine Dreiviertelstunde, sage ich, die ich ganz, ganz ohne was aufzunehmen gesprochen habe. Aber egal, ja, das ist die Verschwendung eben laut Bataille, das Grundprinzip der Ökonomie, dass immer mehr Energie entsteht, als man reingesteckt hat und man was verschwenden muss. In Festen, in Feierlichkeiten, in Orgien, in... Ja, so ist es. Auch hier mit diesem Grußwort kann ich mich verabschieden und kann euch sagen, ja, hoffentlich schippert auch ihr gemächlich dahin, genüsslich, hoffentlich... ja, triumphiert auch ihr beim Hören, vielleicht triumphiert ihr sogar über mich, wenn ihr da eine Antithese gedanklich aufbereitet, die ihr mir entgegenhalten könnt, dann könnt ihr das ja auch aufschreiben und da kommentieren, ja, bitte, auf meiner Seite, tischlein-deck-dich.podigy.io. Ja, und damit sage ich einfach Tschüss und auf Wiederhören.